In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Laut israelischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Person erlag ihren Verletzungen. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es in der Nacht aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeute letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gäbe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen Präsident Trump angekündigt. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, auch in der Hauptstadt Washington. Dort ist heute parallel eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren schon seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als im Jahr davor. Damit wurde die Zielmarke von 6.500 Wohnungen pro Jahr erneut verfehlt. Soweit die Nachrichten. Das Wetter heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Küritz 14 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf mehr Wolken und kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Susanne Papavassiliou.
Und jeder Menge Sonne. Und jetzt mit Dotschi Reinhardt und ihrem Brasasia.
Long before I can see you, I feel you, Brasasia. The strong April breeze turned into a warm. For me, clouds were clear, revealing a magic place. Slice of gray, shades of blue, fragrant flowers you do. You're the way to my heart, the rhythm is silver lace. Light again, the brasasia, invite me, invite me. To dance on your shore, smile on your shining face. In love with the echo of all laughter, I'll be happy ever after, greeting the morning with the sun on the adventures we've begun. And there will the day last forever, and there will the rain last an hour, where emotions rule the weather and the moonlight has the power making laws. Mix the east with the south, with the sound of presage, you'll find something sweet, a taste that will tantalize. There's a time and a season to come to Asia, a dream grows so strong, you're ready for paradise. Ooh.
one adventure we've begun. And there will the day last forever, and there will the rain last an hour, where emotions rule the weather, and the moonlight has the power making laws. But
die Berliner Sängerin, Musikerin, Menschenrechtlerin und Autorin Dodgy Reinhardt hier mit Brazasia. Jason Isbell singt jetzt von Füchsen im Schnee.
I love my love. I love her mouth. I love the way she turns the lights off in her house. And I love my love and her velvet bed, where she's heard me sing the words that can't be said, and all the dreams that die unseen, all the dive and hide remain it took to put my soul to sleep. Now it's easy. My love and golden hair, I like to picture her alone when I'm not there. And I like her friend, the ones I know, and they leave drops of blood like foxes in the snow. And all the beasts beneath her bed she defeats and leaves for dead, and falls asleep inside my head. Seems so easy. Her skin, she can see me. I love my love, I love her hands, I love the way she sees the child inside the man. I love my love, I love my love, I love my love.
Jason Isbell, Foxes in the Snow, von seinem Album mit dem gleichen Titel in diesem Jahr ist es rausgekommen.
Radio 3 Classic Splits. Ein Stück, eine Geschichte.
Ja, und in dieser Folge erzählt uns Caroline Pierich von einer ganz besonderen Komposition und Komponistin. Florence Price, Sinfonie in E-Moll. Morgen vor 92 Jahren, also am 15. Juni 1933, war nämlich eine große Weltpremiere, nicht nur für die US-amerikanische Komponistin, denn zum ersten Mal wurde ein Werk von ihr in einem Konzert gespielt. Es war sogar das erste Mal, dass überhaupt ein musikalisches Werk einer Afroamerikanerin in einem Konzerthaus aufgeführt wurde und dann auch noch preisgekrönt. Der Anlass war nichts Geringeres als die Weltausstellung 1933 in Chicago.
Der 15. Juni 1933 ist ein Donnerstag. In den USA, in Chicago, läuft die internationale Weltausstellung zum 100. Geburtstag der Stadt. Im Rahmen dieser Ausstellung vollzieht sich im Konzertsaal eine gesellschaftliche Revolution. Zum ersten Mal führt ein namhaftes Orchester Musik auf, die eine schwarze Frau komponiert hat, Florence Price. Die Musik? Eine Verbindung der alten europäischen Tradition der Sinfonie mit dem, woran damals man die Lieder von Schwarzen erkennt. Rhythmen, Melodien, Harmonien. In diesem Satz ihrer Sinfonie ist es ein Tanz von Menschen, die von amerikanischen Gutsbesitzern als Sklaven gehalten worden waren. Sie tanzten ihn auf den Feldern, der Juba. So nennt Price den dritten Satz ihrer Sinfonie, Juba Dance. Sie setzt ihn an die Stelle, an die traditionellerweise andere Komponisten ein Scherzo setzen oder ein Allegretto, was Heiteres jedenfalls, was zur Erholung. Damals ist Florence Price 46 Jahre alt, geschieden und Mutter von zwei Mädchen. Die Musik spiegelt den langen Weg, den sie zurückgelegt hat, bis sie zu diesem Ton findet, der so selbstverständlich klingt, so konsequent. Price hat als junge Frau die Lynchmorde an Schwarzen erlebt. Einmal muss sie sogar selbst aus der Stadt fliehen, in der sie wohnte, weil Weiße drohen, eines ihrer Kinder zu ermorden. Sie hat die Unterdrückung durch ihren Mann erfahren. Als er arbeitslos wird und sie mit Gelegenheitsmusik die Familie ernährt, flippt er immer wieder aus. Er schlägt sie, er prügelt sie. Und als Komponistin verschwindet Florence Price in der Überpräsenz der männlichen, vor allem weißen Kollegen. Wenn sie Noten an Verlage schickt, bekommt sie kaum mal eine Antwort. Trotzdem bleibt sie bei der Musik. Den gewalttätigen Mann verlässt sie. Sie zieht mit den Töchtern zu einer Freundin, heiratet schnell wieder und komponiert ihre erste Sinfonie. Mit E-Moll wählt sie selbstbewusst die Tonart der Sinfonie Nummer 9 von Antonín Dvořák, die mit dem Beinamen Aus der neuen Welt. Mit dieser Sinfonie hatte Dvořák versucht, für seine Auftraggeber eine amerikanische Musiksprache zu finden. Eine solche neue amerikanische Musiksprache hört eine Jury auch in der Sinfonie in E-Moll von Price heraus. Sie gewinnt einen wichtigen Preis und Aufmerksamkeit. Die Sinfonie wird vom berühmten Chicago Symphony Orchestra aufgeführt, unter der Leitung von Frederick Stock. Vor allem weiße, männliche Musiker spielen die Musik einer schwarzen Frau, die auf Harmonien und Tänze der Afroamerikaner zurückgreift. Diese kleine gesellschaftliche Revolution beschränkte sich 1933 allerdings auf den Konzertsaal. Denn in den umliegenden Restaurants sollen schwarze Ausstellungsbesucher nicht bedient worden sein.
Ja, verrückt, wenn man sich das vorstellt. Aber die Zeiten haben sich dann ja zumindest eine ganze Weile lang geändert. Dieser Classic-Split, genau wie die anderen, die wir inzwischen haben, 20 Folgen haben wir schon in diesem Podcast, gibt es bei uns auf radio3.de oder eben dort, wo es Podcasts gibt.
Staying all the day, see the things my way. I'm full of fantasy, maybe just a youth in me. My simple melody, it's a song to set me free. Rainbow in the sky, asking questions to you and I. Jungle in my life, the jungle in my mind, the jungle in me.
Jungle, jungle, jungle,
jungle set me free. I wish I could fly, feeling I can't deny. Understand my generation, it's just my education. So much confrontation in a nation of frustration, with no explanation. There must be some dedication. Long, long way to go, this song could set me free. Simple melody, come on, sing along with me. Jungle in my life,
jungle, jungle,
the jungle in my mind.
Yes, the jungle,
the jungle in me. Jungle set me free, jungle set me free. The jungle in my life, the jungle in my mind. Yes, the jungle in me. Jungle set me free.
Der karibisch-bayerische Reggae-Musiker Wally Warning hier mit seiner Tochter Ami Warning. Und dieses Stück Jungle, das stammt von dem neuen Album Wally und Ami Warning. Die Zeit 7.20 Uhr, 10 vor halb 8. Sie hören Radio 3. Was haben die Schweizer Stadt Uster im Kanton Zürich, die schottische Insel North Uist und die Uckermark gemeinsam? Sie beginnen alle mit einem U, aber das war es sicher noch nicht, wie wir gleich lernen werden. Denn die Künstlergruppe Umkunst hat diese Orte in einer Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern dieser U-Orte in Kontext gestellt. Und das Ergebnis sind mehrere Ausstellungen an drei Orten, natürlich auch in der Uckermark. Also heute eröffnet in Schwedt in der Galerie am Kiez die Ausstellung U hoch 3, Uster und Uist und Uckermark, Gegenwartskunst aus drei Regionen. Und ich bin jetzt mit dem Kurator Klaus Schritthelm verbunden, der uns mitnimmt in die Idee und was zu sehen ist in dieser länder- und ja, übergreifenden Ausstellung. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was verbindet denn diese drei Orte, Uckermark, Uster und Juist, abseits, mal abgesehen vom U?
Ja, es ist noch ein bisschen mehr als nur die U's. Wir liegen halt alle so ein bisschen abseits großer Metropolen im ländlichen Raum. Und das sind jeweils Künstlergruppen, die sich zusammengefunden haben, um Ausstellungen, Veranstaltungen zu organisieren. Das ist das Verbindende eigentlich.
Aber wie kam es denn dazu? Weil alleine, dass man so ein bisschen abseits liegt, erklärt es ja vielleicht noch nicht ganz.
Nein, es gibt immer die Initialbegegnung, sage ich mal, also unabhängig jetzt von unserer Gruppe, die sich halt hier in der Uckermark zusammengefunden hat. Aber wir reisen natürlich auch und lernen andere Künstler kennen und unter anderem eine Reise nach Schottland von meiner Frau und mir hat dazu geführt, dass wir dort mit einer Künstlergruppe Kontakt aufgenommen haben und einfach mal locker was vereinbart haben, dass wir uns mal zusammentun könnten und gemeinsame Ausstellungen machen.
Hört sich richtig gut an, einfach mal treffen und verabreden und dann passiert tatsächlich auch was. Das ist ja immer von der Idee bis zur Umsetzung ist ja immer noch ein ziemlich großer Schritt. Jetzt wird ja diese Ausstellung an verschiedenen Orten gezeigt. Können Sie uns da mal sagen, wie man das erleben kann?
Ja, also es gibt drei Orte. Das heißt, bei dem dritten Ort sind sogar zwei Orte in Angermünde. Einmal im Rathaus und einmal im Museum. Und ja, diese Orte, das sind eben so Ausstellungsmöglichkeiten, die man hier in der Uckermark als Künstler nutzen kann. Das ist einmal eben auch das Kloster in Prenzlau, das ein Ausstellungsraum für bildende Künstler auch besitzt. Und dann gibt es den Kunstverein Schwedt, der diese Galerie im Kiez betreibt und das Museum, wie gesagt, in Angermünde und das Rathaus.
Sie haben ja schon gesagt, dass diese drei Orte, also alles so ein bisschen im ländlichen Raum abseits, diese Ausstellung soll ja auch einen Kontext herstellen zu diesen Orten und den Künstlerinnen und Künstlern. Wo gibt es da Gemeinsamkeiten vielleicht oder wo sind die größten Unterschiede?
Naja, die Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass wir kaum Gemeinsamkeiten haben, also jedenfalls nicht künstlerisch. Ne? Die Künstler in den gesamten Gruppen, auch in der Gruppe in Schottland und in Uster, sind alles Individualisten, also alles Einzelkünstler, die sich eigentlich nur aus einem Grund zusammengefunden haben, um sich zu präsentieren, also um Möglichkeiten für Ausstellungen zu finden. Ne? Als Einzelkünstler kann man sich vorstellen, ist es immer schwierig. Mhm. Warum sollte die Galerie gerade dich nehmen? Ne? Also ja. So, ja. Und wenn man aber eine größere Gruppe repräsentiert, so, dann werden die Leute schon wacher und hören zu. Und wenn man dann ab und zu mal eine gute Veranstaltung auf die Beine stellt, dann hat man schon den Fuß in der Tür und kann öfter mal was sich präsentieren.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn Künstlerinnen und Künstler das selbst in die Hand nehmen, ja, dann ist es auch in guten Händen. Wie ist das denn dann in der Schweiz und in Schottland? Sieht man da jetzt auch dann Ausstellungen aus der Uckermark, also Künstlerinnen und Künstler aus der Uckermark? Oder verteilt sich das auf die drei Orte?
Ja, wir haben also machen das immer so im Wechsel. Ne? Also das ist dann so, es findet mal hier statt und mal dort statt oder umgekehrt, mal dort und dann hier. Ja. So war es jetzt mit der Schweiz. Da waren wir vor 2 Jahren. Da fand die Veranstaltung statt. Es hätte eigentlich die Gegenveranstaltung letztes Jahr in der Uckermark sein sollen, aber das ging aus terminlichen Gründen nicht, weil man doch einen gewissen Vorlauf braucht. Ne? Also es war so ein bisschen kurzfristig alles wahrscheinlich für unsere Galerien.
Die Gegenveranstaltung, also jetzt hier in Schwedt in der Uckermark. Sie in der Künstlergruppe da sind ja ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler. Was sehen wir denn in der Ausstellung für Kunst?
Ja, also das ist schon ein bunter Mix. Ne? Ist hauptsächlich Malerei und auch Skulptur, Installation. Also da sind ja auch ein paar ganz junge Künstlerinnen dann dabei, die aus Schottland, die machen Installationen, ne? Und bei vielen, sag ich mal, Älteren aus der Uckermark zum Beispiel und aber auch aus Schottland, sind eben mehr Malerei, also mehr kommerziell verwertbare Sachen, um es mal so auszudrücken. Ne? Mhm. Wir sind ja alle Berufskünstler, mehr oder weniger. Und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man was verkauft. Ne? Also das, eine Installation wird natürlich nicht so nachgefragt wie ein schönes Gemälde, was man sich übers Sofa hängen kann, um das mal so deutlich auszudrücken.
Ja. Aber heute ist ja die Ausstellungseröffnung in der Galerie am Kiez in Schwedt. Herr Schittheim, sind denn dann auch Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und aus Schottland dabei, aus den anderen U's?
Ja, also da sind ein paar sind rübergekommen. Und übers Wasser beziehungsweise über die Berge, um das mal so auszudrücken. Und die vertreten ihre jeweiligen Gruppen dort vor Ort. Also die trifft man heute an.
Ja, da ist also richtig was los heute in Schwedt, international bei der Ausstellungseröffnung. U hoch 3, wenn ich es richtig so sage.
Ja, oder U3 reicht
U3
auch.
Reicht
ich weiß
auch.
Nicht, warum man die 3 so klein geschrieben hat.
Also keine Matheaufgabe. Nee, gut, okay. U3, Uster, Juist und Tioka Mark. Vielen Dank für diese Eindrücke und viel Spaß bei der Ausstellungseröffnung heute. Ab 15
danke.
Uhr geht es los und der Eintritt ist natürlich frei.
Selbstverständlich. Tschüss.
Tschüss. St. Vincent, so ist der Künstlername der amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Annie Clark. Am 5. Juli kommt sie mit ihrer Band ins Tempodrom nach Berlin. Es gibt dafür sogar noch einige wenige Tickets. Laughing with a Mouth Blood, so heißt dieser Song. War gestern vielleicht schon der tollste Tag? So heißt jedenfalls das Stück, das gestern am Hans-Otto-Theater in Potsdam Premiere hatte. Und Barbara Behrendt erzählt uns hier gleich, was sie darüber denkt, nach dieser Musik.
Say, dig your ditches, cut my stitches, generation justice wishes for. World at war, final score. Media come and abhor us through these hard times. We work harder, harder. Give us heartbreaks. We'll think harder, harder. Divided nation, in sedition, overload of information that we have grown up to ignore. Mediocrity applauded through these hard times. I work harder, harder. Give me hard times. And I think harder, harder. Towers, built to fiction, higher powers putting gods to war. We keep score as ignorance day of fight on through these hard times. Come to work harder, harder, give us hard times. Come to think harder, harder.
Hard Times mit dem britischen Musiker Patrick Wolfe. Pünktlich zum Sommerstart und Badehosenwetter beginnt in Berlin und Brandenburg die Open-Air-Saison der Bühne. Und das Hans-Otte-Theater in Potsdam hat sich für seine Premiere gestern auf der Sommerbühne am Tiefen See mal wieder das beste Wetter ausgesucht. Aber es passt ja auch richtig gut, ne, wenn man schon ein Stück mit dem Titel hat, der tollste Tag. Barbara Behrendt war vor der schönen Seekulisse dabei. Guten Morgen, Barbara.
Guten Morgen, Susanne.
Was ist das für ein Stück, der tollste Tag?
Das ist ein Stück vom Österreicher Peter Turini. Der ist ja bekannt für seine Volksstücke, die viel Gesellschaftskritisches enthalten. Und so ist das auch bei der tollste Tag aus den 70er Jahren. Das ist eine Überschreibung von Beaumarchais berühmter Komödie Der tolle Tag oder Die Hochzeit des Figaro aus dem 18. Jahrhundert, die ja bekanntlich dann Mozart zu seiner Oper veranlasst hat. Und schon bei Beaumarchais ist das ja eine Komödie, die den Adel und die Stände verhöhnt und die Zensur Zensur kritisiert. Figaro, der Diener des Grafen, will Susanne, die Diener der Gräfin, heiraten. Und der Graf stimmt dem theoretisch zu, weist dem Paar aber ausgerechnet ein Zimmer zwischen den Gemächern von Graf und Gräfin zu und befördert Figaro zum Depeschenzusteller, sodass der Graf nachts, wenn Figaro auf Reisen ist, leicht zu Susanne ins Zimmer schleichen kann, auf die er nämlich selber ein Auge geworfen hat. Und die Gräfin wiederum ist in den Diener Cherubin verliebt und Figaro wird von der Adligen nachgestellt. Also das ist eine Intrigen-, Kostüm- und Verwechslungskomödie, in der dann aber der wortgewandte Figaro den Grafen letztlich mit seinem Witz überlistet. Und Turini hat das aber nicht geglaubt, dass die Mächtigen am Ende von den Armen und Rechtlosen übertrumpft werden. In seinem tollsten Tag geht's viel böser und auch sprachlich sarkastischer zu. Und es gibt ein brutales Ende, womit Turini eben auch sagen wollte, die Mächtigen sitzen eben doch bis zuletzt am längeren Hebel.
Und hat die Regisseurin jetzt am Hans-Otto-Theater, Adriana Alteras, das trotz heiterer Sommerbühne auch so skeptisch und politisch kritisch inszeniert?
Also Adriana Alteras findet so eine Art Mittelweg, der sich politisch zwischen diesen beiden Lesarten verortet. Denn du sagst es, es ist ja ein Sommertheater. Das wäre jetzt schon ein Verstoß gegen die heiligen Theaterregeln und auch gegen jeden Instinkt, hier jetzt so ganz bitter zu enden. Sie hält sich erstmal an den skeptischen Turini. Also der Graf erliegt jetzt nicht Figaros Witz. Figaro wird vom korrupten Gericht verurteilt und muss die alte Adlige heiraten. Der Graf wird jetzt aber nicht so brutal ermordet wie bei Turini, sondern aus dem Fenster in den See geworfen. Und das ganze Schloss ist froh, dass er weg ist und hält gleich eine ganze Reihe von Hochzeiten ab. Und der Graf, er steht dann aber als Dienstmädchen aus dem See auf und ist endlich mal am Ende der Nahrungskette. Das ist ein bisschen harmlos, aber doch auch eine witzige Idee, die man ja auch als so einen surrealen Wunschtraum lesen kann.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, jetzt bin ich gespannt, welche Rolle spielt denn die Naturkulisse? Landet der Graf wirklich im See?
Also er landet nicht wirklich im See, der ist dann doch noch ein ganzes Stück hinter der Bühne, aber diese Bühne von Matthias Müller ist so gebaut, dass man gar nicht so genau sieht, wo die Menschen verschwinden, die aus den großen Fensterrahmen der Bühne fallen. Man hört, und das ist wirklich schön gemacht, ein lautes Platschen und es spritzt tatsächlich Wasser hinter der Bühne hervor und auch Cherubin, der sich im Stück eigentlich ins Blumenbeet vor dem Fenster stürzt, zertrampelt hier eben nicht die Tulpen, sondern die Seerosen. Und die Gräfin verschwindet in so einem güldenen Badeanzug zum Morgenschwimmen. Also das ist wirklich schön gemacht. Und die spanisch angehauchte Bühne mit ihren Zitronen und Orangenbäumchen und Terrakottafliesen und so einem gigantischen Neptunbrunnen, die passt schon auch perfekt zum rosa Sommerabendhimmel und zu den Schiffchen, die da so vorbeiziehen. Am Bühnenrand sitzt außerdem eine Pianistin und die hat auch einiges zu tun, denn die Musik ist doch ein sehr wichtiges Mittel an diesem Abend.
Welche Musik wird denn dann da gespielt?
Ja, viel Mozart, das ist natürlich naheliegend und das Ensemble singt, aber Adriana Alteras, die ja selber viel Oper inszeniert hat, versucht jetzt zum Glück nicht hier SchauspielerInnen zu perfekten OpernsängerInnen zu machen, sondern, das ist ganz charmant, sie lässt sie die Arien ansingen oder in so einem Sprechgesang spielen und der italienische Gesang wird dann auch mal vom Gegenüber missverstanden oder kommentiert und das klingt so.
Hundertprozentig, was du meinst. Es geht mir im Prinzip genauso. Also, wenn, also dann schlägt das Herz so wahnsinnig schnell und dann nichts. Oh, ich heiße gar nicht Angela, ich heiße Ingrid.
Ja, das waren Franziska Melzer und Amina Meray als Gräfin und Cherubim. René Schwittei singt auch mal kurz und hübsch Rio Reiser an. Und der ganze Abend hat so ein gutes Timing in seinem Wechsel von Musik und Dialog und in seinen Anspielungen auch ins Heute. Mal kurz auf den Mauerfall oder auf den ehemaligen Bundeskanzler, der ja in Potsdam wohnt und tatsächlich im Publikum sitzt. Olaf Scholz mit Ehefrau. Und das ist eine im Ton doch wirklich heitere, pointierte Typenkomödie, jetzt nicht besonders tiefsinnig und wie gesagt, am Ende löst sich dann doch wieder alles in Wohlgefallen auf. Es ist aber auch nicht zu albern oder oberflächlich, sondern einfach schöne Sommerunterhaltung mit einem wirklich gut aufgelegten Ensemble.
Ja, vielen Dank für diese schönen Eindrücke, Barbara Behrendt. Der tollste Tag von, der tollste Tag von Peter Turini in der Regie von Adriana Alteras. Das Ganze noch bis zum 19. Juli an vielen hoffentlich schönen Sommerabenden auf der Sommerbühne des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Hugh Coltman und der Resignation Letter von seinem Album Who's Happy. Und wenn Sie mehr über diesen Singer-Songwriter erfahren wollen, meine Kollegin Ortrun Schütz hat ihm eine ganze Sendung The Voice gewidmet. Die läuft heute Abend um 23 Uhr und danach dann aber auch bei uns online auf radio3.de oder später noch ein ganzes Jahr lang haben Sie Zeit, sich die Sendung anzuhören in der ARD Audiothek. Und wir hatten ja gerade Barbara Behren zu Gast mit dem tollsten Tag am Hans-Otto-Theater. Heute Abend ist sie schon wieder unterwegs, diesmal im Deutschen Theater. Da steht nämlich das Gastspiel vom Hamburger Thalia-Theater Ajax und der Schwan der Scham auf dem Programm. Am Montag gibt es dazu die Frühkritik hier bei uns und Sie können am Sonntag, wenn Sie mögen und etwas Glück haben, mit Radio 3 Karten sich selbst ein Bild machen. Um 16 Uhr ist die Veranstaltung, also die Aufführung im Deutschen Theater in Berlin. Und das zu dem Glück gehört eben auch die Telefonnummer, die sage ich Ihnen jetzt: 030 30 20 00 40 030 30 20 00 40 Ajax und der Schwan der Scham am Sonntag um 16 Uhr im Deutschen Theater.
Thank you.
Archaeotic heißt dieses Stück von der deutschen Jazzmusikerin Fabiana Striffler. Ziemlich abgefahrene Musik. Hier kommt jetzt der Casanova mit Binky Shapiro.
My ugliness should I find out something I don't wanna know about. Don't disinclude me, treat me like a kid. Casanova to the man.
Die Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion-Jazz, Neo-Soul-Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben bis in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Politikerinnen und Politiker in der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter geht die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, parteilos.